Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Ich habe heute Dominik Mattika vor mir. Er ist Professor, er ist Serienunternehmer, er ist Investor und macht alles Mögliche. Dominik, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Schön, hier zu sein, lieber Thorsten.
So, was ist alles möglich? Also im Moment fokussierst du dich sehr stark auf Better Call Dominik. Was ist das?
Ja, Better Call Dominik oder mittlerweile, wie wir es nur nennen, BCD ist ein exklusives Netzwerk von, ich würde sagen, sehr erfolgreichen Unternehmern, Investoren. Eine Art virtuelles Family Office. Genau.
Virtuelles Family Office. Also das heißt, die kümmern sich um alle meine Geldangelegenheiten.
So kann man es beschreiben. Ja, es ist ein Netzwerk mit einer darunterliegenden, sehr, sehr aktiven, kuratierten und stark wachsenden Community mit mittlerweile über 700 Investoren zu den Themen rund um Vermögen, Unternehmertum, Investments über alle Assetklassen hinweg.
Okay, jetzt müssen wir irgendwie den Bogen schlagen zu unserem Thema Marketing oder zu unserer Zielgruppe Marketing Manager. Das heißt also, ich vermute mal, allein aufgrund deiner Historie, du hast ja mal sehr, sehr erfolgreich die Demexco durch wilde Corona-Zeiten begleitet und danach wieder den Phönix aus der Asche geholt. Das heißt, du bist im Bereich Marketing auch aktiv und in dem Bereich gibt es ja auch einige interessante Unternehmen, in die zu investieren sich lohnt.
Sehr gute Frage, ja. Also ich habe auch mal die Demexco gemacht. Ich habe auch einige Marketingunternehmen gegründet und verkauft. Ich sitze immer noch seit Jahren im Aufsichtsrat einer sehr großen Marketing-Holding-Gruppe in London mit mehreren tausend Mitarbeitern. Ich sehe natürlich unendlich viele Investments in diesem Space. Stand heute bin ich, weil ich selbst auch in über 10 Fonds investiert bin, unheimlich kritisch, was das Thema Startups anbelangt und je innovativer oder anders formuliert, es gibt natürlich unheimlich viele innovative Companies, aber ich persönlich halte den Space für, um es freundlich auszudrücken, für schwierig. Also ich würde mein Geld jetzt nicht in Marketing-Startups anlegen.
Das ist eine sehr interessante Aussage, denn es gibt ja momentan einen wahnsinnigen Boom von Anwendungen der KI, erstmal beim Coding, wo viele Menschen merken, sie können plötzlich viel mehr leisten und Unternehmen merken, wir können da auch eine ganze Menge sparen. Und das Gleiche findet auch gerade im Marketing bei Agenturen statt. Gibt es da nicht irgendwie Potenzial für pfiffige Startups?
Das mag sein. Ich habe über 100 Beteiligungen über das Family Office und über den Fonds in unterschiedlichsten Industrien und Bereichen. Man muss das Thema Investments im, sagen wir mal, Marketingumfeld auch nicht nur verstehen aus der Praktikabilität der Lösung oder dem Value der Lösung, sondern natürlich auch aus der Equity Story. Ist dort Geld, was für weiteres Wachstum investiert wird? Gibt es potenzielle Käufer am Ende der Journey? Venture Capital funktioniert nach anderen Voraussetzungen wie vielleicht eine typische gebootstrappte Gründung. Ich persönlich bin ein ganz großer Unternehmer und Gründerfreund. Das heißt, ich sage, egal was du machst, mach es einfach mit viel Leidenschaft, Liebe. Starte und versuche, 5 Kunden zu finden, die dich lieben, anstelle 1000, die dich mögen. Marketing ist ja oftmals im letzteren Spektrum unterwegs. Man versucht halt, viele Touchpoints zu generieren, Leute ans Produkt zu binden. Ich persönlich bin mittlerweile jetzt auch durch unser Netzwerk bewiesenermaßen noch mehr ein Freund geworden von Bestandskunden glücklich machen und dann komplett auf Word of Mouth zu setzen. Also wir haben auf unseren Events einen NPS von 100. Wir haben 100 Millionen Euro transaktioniert. Wir wachsen ausschließlich über Empfehlungen aus dem Netzwerk. Also ich habe Marketingkosten von zero. Was nicht bedeutet, dass wir natürlich Marketing betreiben. Was nicht bedeutet, was du angesprochen hast, dass das Thema KI nicht unspannend ist. Ich würde aber trotz alledem das Ganze relativieren. Also wir sehen auch bei uns im Netzwerk private Investmentmöglichkeiten in Anthropic und Co. Ich mag diese Tools auch. Ob diese Tools jetzt at scale gerade eine Wirtschaftlichkeit haben, die sich, wo sich ein Investment lohnt, wenn man sich jetzt 800 Milliarden Bewertung anschaut, sei wirklich mal dahingestellt, weil das jeglicher fundamental Finanzökonomik entbehrt. Das passt einfach nicht mehr ins Game. Ob Firmen damit jetzt tatsächlich Geld sparen, das sehe ich auch nicht. Tatsächlich gibt es jetzt eine große Diskussion über die Tokenkosten. Viele Unternehmen nehmen quasi kostenlose KI-Komponenten, Features, Funktionen aus ihren Free- oder Light-Paid-Offers heraus, weil sie einfach die Deckungsbeiträge nicht mehr erreichen. Also ich bin da äußerst skeptisch, zeitgleich ein Riesenfan. Ich nutze die Tools auch persönlich in unterschiedlichen Disziplinen. Ich glaube, wenn man das so ganz grob zusammenfassen möchte, hat man die ChatGPTs, die eher in die kreative Richtung gehen, und hat die Claudes, die ja in die analytische Richtung gehen. Ich glaube, das Thema KI-Brain oder das Thema Agenten wird die nächste Rolle darstellen, weil die Problematik ist, dass wir ja mit einem Tool oder mit einem Setup an diversen Tools arbeiten. Wir haben hier DSGVO, wir haben Login-Schranken, wir haben verschiedene Sicherheitsmechanismen, die umwunden werden müssen, damit diese Tools auch wirklich Aufgaben für mich vollumständig erfüllen und mir nicht nur Pläne schreiben oder Hilfestellung leisten, wie ich es dann doch am Ende Tages selbst machen muss. Und deswegen großes Fragezeichen, wohin die Reise geht. Ob sie ökonomisch funktioniert, das ist nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier.
Aber es bewegt sich im Moment eine ganze Menge. Also was Mira Murati da jetzt vorgestellt hat, ist ja schon wieder, also die ehemalige CTO von Chat, von OpenAI, ist ja schon wieder eine Dimension besser und ständig wird es besser. Also da gibt's noch auch noch Luft für neue Unternehmen. Aber auch Luft in Deutschland.
Neue Unternehmen gibt's immer, Thors. Ja. Die Kernfrage ist, ob dieses Unternehmen nachhaltig funktioniert, ob dieses Unternehmen einen wirklichen konkreten Bedarf löst und ob dieses Unternehmen skalieren kann. Und da, wie immer in jeder Branche, in jedem Vertical eines Startups, viele werden scheitern. Grundsätzlich bin ich ein Riesenfreund von Innovation. Und alles, was kommt, ist neu. Das, was wir vor 6 Monaten hatten, ist heute schon veraltet. We will see.
Was sagst du zu DeepL, eines unserer KI-Unternehmen, die ja Unicorn geworden sind aus Deutschland?
Grundsätzlich Monsterfirma gewesen. Ob die langfristig in diesem ganzen KI-Kosmos noch eine Daseinsberechtigung haben werden, TBD, da stecke ich zu wenig im tatsächlichen Produkt, dass ich das bewerten kann. Von daher, ich mag das Produkt. Es wird wahrscheinlich dann als Expertise eine viel tiefere Wertschöpfung haben als die klassischen LLM-Modelle. Und ich glaube, das ist einer der großen Differentiator gerade im Markt. Es gibt auf der horizontalen unendlich viele okay, gute Lösungen. Ich persönlich bin sehr stark im B2B unterwegs. Ich bin in vielen Themen unterwegs, wo ich Compliance habe, wo ich Governance habe, wo ich strukturelle juristische Sachverhalte habe. Ich brauche Sicherheit, nicht was das Hosting anbelangt, sondern was die tatsächlichen Outputs anbelangt. Und ich glaube, dass es viele Player geben wird im Markt, die auf unterschiedlichen Verticals genau diese tiefgreifende Expertise haben. Ob das dann ausreicht von der Marktgröße, um daraus eine Multi-Billion-Dollar-Company zu machen, das wird sich zeigen. Dafür kenne ich auch den Bedarf oder den Kundenstamm von DeepL zu wenig. Ne? Dass es eine Adobe nutzt als Kunde, ist super, aber nutzen sie es für Marketing-Broschüren, da wird wahrscheinlich Claude oder ChatGPT reichen, nutzen dies für juristische Sachverhalte. Da wird es nicht reichen, Stand heute.
Eine andere Entwicklung, weil du auch ein bisschen mit Marketing oder nach wie vor mit Marketing zu tun hast, ist ja die Simulation von Zielgruppen, wo die Kernkompetenz von Marketern, nämlich ein gutes Gefühl für die eigene Zielgruppe zu haben, ersetzt wird von KI. Siehst du da Potenzial für neue Unternehmen in dem Bereich?
Du, Potenziale sehe ich. Ich bin ein ganz großer Freund von Fantasien und von Visionen und von Dingen, die nicht möglich sind. Also Potenziale sehe ich. Ist die Frage nur, ob die Sinnhaftigkeit dessen gegeben ist. Am Ende des Tages ist die Zielgruppenanalyse ja nur ein ganz kleiner Bruchteil, die Basis vielleicht für die spätere Adressierung oder
also Zielgruppenbefragung. Also ich denke jetzt in Richtung Marktforschung, also synthetische Zielgruppen, mit denen ich dann Befragungen durchführen kann und wo ich enorme bei der Produktentwicklung meine Produkte wirklich entlang der Zielgruppe entwickeln kann.
Ich habe den Namen des Unternehmens nicht im Kopf, aber es gab einen Roberto hatte mir das geschickt, lass mich mal nachschauen. Ein Freund von mir hatte mir irgendwann mal was geschickt und zwar war der investiert in eine Firma, die genau das macht. eine neue Art von Marfo und Panels, die quasi synthetisch aufgebaut sind. Er ist selbst Gründer und Partner von InReach Ventures, das ist ein Venture Capital Fonds in London, die Firma. Also ja, possibly, maybe, nur auch wenn ich sie habe, was bringt mir das? Das ist so ein bisschen die Hauptfrage. Ne? Wie ist die Konnektivität an andere Tools? Macht es überhaupt Sinn, diese Zielgruppe, Ballpark hieß die Firma. So, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber Research Without the Complexity geht ab wie die wie Schmitz Katze geht durch die Decke, angeblich. Man weiß es nicht. So, jetzt habe ich da eine schöne Matrix, eine schöne Zielgruppenbefragung. And so what? Ja, ich sehe eher Unternehmen, die quasi mit N8N und mit verschiedenen Strecken unterschiedliche Teilmodule machen, wo sie Pre-Market-Offerings testen, ja, was Preise anbelangt, was die Produkte anbelangt. Das Produkt gibt's noch gar nicht, ja, oder kommt aus einem anderen Segment, wird überarbeitet und wird innerhalb von 3 Tagen live getestet in einer Zielgruppe des, sagen wir mal, des Red Oceans. Ja, du weißt gar nicht, wer darauf anspringt, aber du lässt die Tools, die es da gibt im Markt, das für dich einfach herausfinden und kannst dann Extrapolationen fahren, ob es sich lohnt, dann ökonomisch aus so einem Produkt wirklich in die Produktion und dann in den Vertrieb zu geben. Aber auch das gab's schon damals manueller vor Jahren. Jetzt ist es automatisiert und sehr schnell und sehr günstig vor allen Dingen. Am Ende, weißt du, Thorsten, ich glaube, die Kernfrage ist, es gibt einen nicht zu unterschätzenden Self-Bias, den jeder Marketer, jeder Mensch hat, den ich habe. Und jetzt bei uns, also ganz konkretes Beispiel, bei uns in unserer neuen Plattform, in unserer neuen Community sind also 700 sehr erfolgreiche Investoren unterwegs, viele Ex-DAX-Vorstände, die alle eine Sache vereint, sie haben Vermögen, welches es anzulegen gilt. Und es gibt unendlich viele Privatbanken da draußen, Multifamily Offices, die dir dann von strategischer Asset-Allokation berichten. Und da gibt es auch wahrhaftig sehr smarte Leute, die dann sagen, so und so muss es in dieser Vermögensklasse aussehen. Und dann kommt ein Investment rein, wo ich mir denke, Jesus Maria, wie kann man sowas investieren? Und es melden sich 10 Leute, von denen ich dachte oder es immer noch denke, die sind intelligenter als ich, die genau das gesucht haben. Das heißt, ich habe die Zielgruppe erfasst, ich weiß quasi, was sie wollen oder dachte, was sie wollen. Und es kommt trotzdem etwas, was ich auf Basis von Daten, die ich vorher erhoben hatte, niemals gewusst hätte, dass sie darauf anspringen. Also du hast sehr viel Serendipity, du hast sehr viel kontextuelle Parameter, die nicht erfassbar sind. Zeit, die Welt ist schnell, die Welt ist agil. Vor einem halben Jahr gab es keinen Iran-Krieg. Menschen, die was gekauft hätten, kaufen es jetzt nicht, weil ihre Firmen einfach distressen. Ich bin auf einer Metaebene kannst du eine Zielgruppe erfassen, aber da sind so viele weitere Dinge notwendig, um tatsächlich dann zu verkaufen, dass ich da persönlich, es ist nur ein Indikator, aber kein tatsächlicher Beweis.
Gut, also der eine Bereich, Agenten, sagst du selbst, N8N oder Langdoc, also Systeme, ja. Frameworks, mit denen ich eigene KI-Agenten bauen kann, sind durchaus stark im Kommen. Das höre ich auch aus vielen Unternehmen, die da ganz begeistert von sind. Aber ganz klar, Human in the Loop spielt nach wie vor die größte Rolle, weil eben diese Agenten auch nicht alles können. Ist das so auch deine Einschätzung?
Meine Einschätzung ist, dass viele dieser Agenten angefangen haben mit sehr trivialen Dingen, die eine sehr hohe Fehlerquote erlauben. Das heißt, Social Media Posts machen, einen Podcast aufzunehmen, vielleicht irgendwelche Transkriptionen durchzuführen, etc. Und diese dann in der Produktionsstrecke gebracht wurden. Du hast irgendwo ein Aufnahmetool, du hast ein Transkriptionstool, du hast ein Summary-Tool, du hast dann quasi vielleicht ein Korrektur-Tool, dann muss das hochgeladen werden irgendwie und so weiter. Es sind also verschiedene Plattformen, Funktionen unterschiedlicher Plattformen, die in einer Produktionsstrecke miteinander verbunden werden können. Das lässt sich über, sagen wir mal, viele ähnliche Plattformen bereits heute realisieren. Das funktioniert auch ganz gut. Das Ergebnis ist auch okayisch. Aber das sind halt alles nur, sagen wir mal, fluffy Business Models. Ja, wenn es dann wirklich in komplexe interne Produktionsabläufe geht, wo du vielleicht auch Systeme hast, die älter sind, die keine API-Schnittstellen haben oder die speziell geschützt sind oder unheimlich komplex. Also ich denke an ERPs, an CRMs, an unterschiedliche Datenzugriffsrechte etc. etc. Aber du diese Informationen oder Daten benötigst, um Informationen zu generieren oder Produktionen anzustarten, dann sehe ich momentan da noch keine wirklichen pragmatischen Lösungen. Also wir haben zum Beispiel jemanden bei uns im Netzwerk, der sitzt im KI-Aufsichtsrat von Microsoft. Der hat selbst nur 10 Mitarbeiter, aber 50 Agenten als Mitarbeiter, also mit Personalaktion allem. Ja, das ist ein unheimlich guter Case, aber sein Produkt, was dahinter steckt, ist KI-Schulungen. Ja? Das heißt, es ist kein Produkt, was eine gewissermaßen hohe Komplexität, um verschiedene wirklich Produktionsstandorte etc. bedarf. Ja? Für solche Cases ist es super gut möglich. Ich glaube, du kannst jedes Unternehmen heute sehr einfach skalieren bis zu einem gewissen Grad mit weniger Kapitaleinsatz. Sind diese Firmen dann unendlich skalierbar? Nein. Ich glaube, so Firmen wie Lovable halte ich persönlich für maßlos überschätzt, maßlos überbewertet. Erinnert mich in unserer Branche so ein bisschen an Hoppin. Ja, ist explodiert, digitale Events. Lovable ist explodiert. Mir wurde letztens gesagt, Lovable nutzt Claude als Underlying Model. Claude mit Code, mit 10 anderen Features, die sie jetzt bringen, könnte sie sehr schnell quasi ins Nirvana befördern. Eine Firma, die angeblich 5, 6, 7 Milliarden Dollar wert war. Also der Markt ist so schnell, dass man den wahren Wert vermutlich nicht in der Technologie erkennt. Technologie baut sich auch selbst. Das ist ja noch die Absurdität, die dazukommt, sondern tatsächlich im Business Model. Ja, lohnt es sich für das Unternehmen, gegebenenfalls auch in der Community, in Intangible Assets. Ja, Plattformen kann jeder bauen, Marketing kann jeder machen, aber wie hältst du einen Kunden aktiv, engaged und wie schaffst du es vielleicht auch, ja, ich sag mal Human-to-Human Relationen zu bauen, wo die Technologie eigentlich keine Rolle mehr spielt. OMR war ja jetzt letzte Woche, fand ich ganz toll. Ich war selbst nicht da, weil mich der Markt nicht mehr interessiert, aber was ich so gelesen habe, war diese Interaktion von unterschiedlichen Playern, das Schaffen eines Ökosystems, kreiertes Chaos etc. pp. Das ist nicht replizierbar durch Technologie. Und ob das jetzt bewusst ist oder durch Zufall entstanden, ich glaube, Firmen, die wie Google sehr stark in unserem Alltag integriert sind, also eine quasi nicht austauschbare Funktion erfüllen, die müssen produktseitig nicht mal gut sein. Ja, bis vielleicht jemand anderes kommt, der sie dann austauscht, aber das dauert sehr viele Jahre. Und Produkte, die nice to have sind, aber nicht diesen intangible Value mitbringen, der durch die zwischenmenschlichen Beziehungen entsteht oder durch Dinge, die nicht geschrieben sind, die Dinge, die nicht die Technologie baut. Wenn du die nicht hast, wirst du sterben, weil Technologien erlauben dir mittlerweile selbst Technologien zu bauen. Und ich glaube schon, dass es in 10 Jahren jedem Deppen möglich sein wird, etwas zu bauen. Momentan fokussiert es sich auf den Bäcker, der seine Website bauen möchte mit Lovable.
Aber ein Problem, das du schon angesprochen hast, ist ja die Datenqualität bzw. der Zugriff auf die Daten überhaupt. Ja. Wie bewertest du die Entscheidung von SAP zu sagen, wir haben jetzt unsere eigene KI und fremde KI, da ziehen wir die Zugtreppe hoch und lassen niemanden mehr rein, um das zu verhindern, dass also mit anderen Systemen die Daten, die ja in SAP-Systemen lagern, ja, zu nutzen.
Es ist sehr vielschichtig, dieses Thema. Zum einen geht es um proprietäre Daten, um den Schutz dieser generell, also reinen Informationsschutz, vielleicht sogar IP-Schutz. Auf der anderen Seite geht es um die Korrelation in dieser Daten, um die dann vielleicht für Learnings, eigene Algorithmen nutzbar zu machen. Auch die Plattformen, siehe Claude, werden gehackt und wenn dann solche Daten frei sind, ist es vielleicht ein Problem. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein rein DAX-Konzern getriebenes politisches Vorgehen jetzt, weil man sich irgendeinen USP verspricht aufzubauen, der sich dann im Aktienkurs widerspiegelt und hat fundamental eigentlich nichts mit der rein, sagen wir mal, funktionalen Entscheidung zu tun. Grundsätzlich glaube ich, dass du auch eine Sovereignty ist auch ein großes Thema. Also das wird immer mal wieder angesprochen, aber ich merke jetzt schon in unterschiedlichen Cases, dass Monopolstellungen vieler Firmen, siehe nur sowas wie Airbnb, ja, Es sind für sehr viele Vermieter 90% des Businesses und dahinter ihres Berufslebens abhängig von einer Plattform. Die ändern jetzt Regeln, die ändern jetzt Rückzahlungsmodalitäten, die ändern jetzt what's or not. Und wenn du dich daran nicht hältst, verlierst du alles. So, das ist nicht gut. Und das ist natürlich in, sagen wir mal, einem infrastrukturellen Kontext, LLMs, E-Mail, Cloud, etc., natürlich ein wirklich fundamental geopolitisches und wirtschaftliches Risiko, das nicht eingegangen werden darf. Glaube ich persönlich, dass Firmen wie Microsoft, die zum einen gelistet sind, die zum anderen in einer Governance-Struktur unterwegs sind, die zum anderen auch Milliarden in diesen Märkten machen, sich es erlauben würden, so mit dir umzugehen und jetzt die Regierung auf Open Source wechseln muss? Ich glaube, nein. Nichtsdestotrotz halte ich es für einige Anwendungsbereiche, besonders jetzt in diesem KI-Umfeld, die nicht voraussagbar sind. Wir wissen alle nicht, was in einem Jahr ist, wer das Rennen gewonnen hat, etc., für sehr sinnvoll, ja, auf Sicht zu fahren, obwohl ich diesen Ausdruck hasse wie die Pest, um zu schauen, ob man das, was man tatsächlich über die letzten 100 Jahre, 100 nicht, aber die letzten 5 Dekaden aufgebaut hat, zu schützen. Ja, und das ist quasi, das ist die Kundenbeziehung und das sind die Daten. Wenn man die rausgibt, um da vielleicht 10% marginales Wachstum oder Effizienzen zu heben über den Einsatz einer KI, aber dann Gefahr läuft, alles zu verlieren, hat man sich auf die falsche KI eingelassen, halte ich für ein nicht vertretbares Risiko. Und deswegen begrüße ich erstmal den Schritt zu sagen, man baut was Eigenes, man versucht ein geschlossenes Ökosystem aufzubauen. Ich glaube aber zeitgleich, es gibt unterschiedlichste andere Wege. Ja, im Marketing hat man früher von Yield Management gesprochen. Ja, du bist nicht mit einem Partner gegangen, sondern hast im Endeffekt einen Zwischenlayer eingesetzt und hast 6 Partner gegeneinander laufen lassen. Das wäre in diesem Szenario auch möglich. Also da ist, glaube ich, auch mehr Marketing-Kommunikation im Spiel, dass man das jetzt so macht, als wirklich fundamentale Business-Logik. Aber grundsätzlich nachvollziehbar alles.
Dominik, wunderbar. Herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier diverse, wirklich gute Einschätzungen abzugeben. Danke.
Sehr, sehr gerne.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.